Ja, ihr Lieben, wir stehen wieder an einem Jahreswechsel. Und ja, so ein Jahreswechsel, da ist es auch gut, dass wir auch im Kirchenjahr so Punkte haben, wo wir einfach mal wieder uns besinnen können, ein bisschen innehalten können, vielleicht ein bisschen zurückschauen oder auch ein bisschen nach vorne schauen, wobei das mit der Zeit ja so eine Sache ist, ne? Wozu schauen wir eigentlich zurück, wenn die Vergangenheit doch eh schon vorbei ist? Wir können ja nichts mehr ändern an der Vergangenheit. Und genauso mit der Zukunft, die ist ja noch gar nicht da. Warum sollten wir uns da groß Gedanken machen? Also erst recht jetzt im Corona-Jahr haben wir ja gelernt, wir haben dieses Wort ja oft benutzt, auf Sicht zu fahren. Und wozu planen wir dann noch? Wozu machen wir uns Sorgen, wenn vielleicht doch alles anders kommt? Wie ist das mit dem Zurück und dem nach vorne schauen? Irgendwie ist das doch so ein bisschen irreal, oder? Beides ist nicht, entweder noch nicht oder nicht mehr verfügbar. Die Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft ist noch nicht da. Und doch haben es ja die Menschen seit jeher gemacht, sich zum Beispiel Geschichten erzählt. Alte Geschichten, das gab es schon lange. Vielleicht früher am Lagerfeuer. Im Judentum hat das eine große Tradition, Geschichten erzählen. Die Bibel ist voll davon, von Geschichten, die weiter erzählt worden sind, Geschichten, die Menschen auch mit Gott erlebt haben. Man hat das also auch schon immer gemacht, Geschichten erzählt, und man hat natürlich auch nach vorne gedacht, geplant. Und sonst wäre das ja schlimm, wenn wir dann irgendwann im Winter nichts mehr im Kühlschrank hätten. Und so gibt es auch für uns die Möglichkeit, einmal zurückzuschauen, vielleicht gerade so an den letzten Tagen dieses Jahres. Das Fernsehen ist ja voll von Rückblicken. Im Moment, das gibt es ja jedes Jahr, musikalisch oder die schönsten Momente oder die schlimmsten Momente. Da gibt es ja eine große Fülle. Ja, aber im Grunde geht es ja darum, also ich denke beim Rückblick wie auch beim Ausblick, dass wir eigentlich etwas für die Gegenwart lernen. Dass wir aus der Vergangenheit etwas lernen, damit es in Zukunft besser wird, weil wir in der Gegenwart schlau handeln. Hat mich jemand verstanden? Ein bisschen philosophisch, ne? Aber ich habe heute auch nochmal einen Spruch gelesen, der hieß, wer eine gute Gegenwart hat, der hat auch in Zukunft eine gute Vergangenheit. Also wenn ihr nichts mitnehmt aus diesem Gottesdienst, diesen Satz müsstet ihr mitnehmen heute. Ich fand den total klug. Wer eine gute Gegenwart hat, der hat in Zukunft auch eine gute Vergangenheit. Tja, da ist doch was dran. Ja, in den christlichen Gemeinden gibt es immer eine gute Tradition, so zum Jahreswechsel, wenn das neue Jahr beginnt, nämlich ein Bibelwort, das uns über das Jahr begleiten kann und darf und soll. Die sogenannte Jahreslosung, ein Bibelwort, das ja aus einem ökumenischen Arbeitskreis nicht gelost wird, sondern ausgewählt wird, nach bestimmten Kriterien, und zwar übrigens lange schon, bevor das neue Jahr beginnt, denn man möchte ja auch ein paar Karten und Kalender verkaufen. Ja, aber bei so einem Jahreswechsel, da kann man immer zweierlei machen. Man kann entweder zurückschauen, dazu bietet sich oft der letzte Tag im Jahr an. Zurückschauen, wo hat mich die alte Jahreslosung vielleicht berührt, wo hat sie mich getragen, wo hat sie in meinem Leben etwas bedeutet. Und man kann natürlich auch die neue Losung betrachten, die neue Jahreslosung, so als Eröffnung quasi für das neue Jahr. Und wir wollen das in diesem Jahreswechsel beides tun, so haben Olaf Wals und ich das mal besprochen. Ich werde nämlich noch einmal etwas zurückschauen, das bietet sich heute in besonderer Weise an, am letzten Tag des Jahres, denn heute gilt eigentlich ja die alte Jahreslosung noch. Wir sind noch im Jahr 2021. Olaf Wals wird dann kommenden Sonntag, also übermorgen kommen, um 10.30 Uhr schon mal als Ankündigung und wird über die neue Jahreslosung etwas sagen. Und ich denke, es ist ja auch so, so ein Bibelwort ist ja nicht begrenzt. Also es hat ja nicht nur für ein Jahr etwas zu sagen. Das wäre doch schlimm, wenn man sagen würde, okay, letztes Jahr war Barmherzigkeit dran, dieses Jahr nicht mehr. Das geht natürlich nicht. Und deshalb zum Jahreswechsel noch einmal etwas zu dem Wort, das uns letztes Jahr begleitet hat. Hier steht's und da steht's. Ich habe Sebi gebeten, das noch einmal hängen zu lassen. Er war schon in den Startlöchern, das abzubauen. Genau, aber heute hängt sie noch einmal da, die alte Jahreslosung. Und da spricht Jesus in der sogenannten Feldrede, das ist so das Pendant zur Bergpredigt im Lukas-Evangelium, und sagt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ihr merkt, wie gut das zur Losung oder zum Lehrtext heute passt. Ja, eine Aufforderung, ein Imperativ quasi, ein Befehl: Seid barmherzig, aber eine Aufforderung, die auch schon in diesem Vers ihren Grund hat, nämlich: Wir sollen barmherzig sein, weil Gott barmherzig ist. Oder hier ist es so ausgedrückt: Wir sollen barmherzig sein, wie Gott selbst auch barmherzig ist. Deshalb auch drei Gedanken heute mal dazu. Der erste Gedanke: Weil Gott barmherzig ist. Punkt, Punkt, Punkt. Aber was heißt noch einmal Barmherzigkeit? Manche meinen, das hängt auch mit dem Wort warmherzig zusammen. Das könnte man meinen, das klingt ja auch so ähnlich und ist sicher auch nicht ganz falsch, zumindest so, wie wir diese beiden Worte verwenden, barmherzig und warmherzig. Aber von der Worterklärung her geht das wohl noch ein bisschen tiefer. Und ich lese uns mal eine kurze Erklärung aus Wikipedia. Da guckt man ja heute immer. Ich habe es ein bisschen gekürzt, damit es verständlich ist. Die Barmherzigkeit, eine Übersetzung des lateinischen Misericordia, vielleicht schon mal gehört, ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Barmherzigkeit gilt als eine der Haupttugenden und wichtigsten Pflichten der monotheistischen Religion, Judentum, Christentum, Islam, aber auch Bahai sowie anderer Religionen wie Buddhismus und Hinduismus. Im Judentum, Christentum und Islam wird die göttliche Barmherzigkeit oder Barmherzigkeit Gottes als herausragende Eigenschaft Gottes angesehen. Nach einer These soll das zugrunde liegende Adjektiv barmherzig von dem althochdeutschen Stammwort armherzi kommen. Also eher die Bedeutung haben, ein Herz für die Armen haben. Soweit mal. Wir werden da vielleicht auf manches noch zu sprechen kommen. Ich habe ja immer ganz gerne auch noch mal so die Unterscheidung gemacht zwischen Barmherzigkeit und Gnade, weil das immer so in einem oft genannt wird. Und das ist so eigentlich der Unterschied zwischen einer Wahrheit, die in zwei Polen ausgedrückt wird. Und das eine ist eher aktiv, Barmherzigkeit ist eher aktiv. Ich gebe jemandem etwas, was ihm nicht zusteht. So wie das hier heißt, ein Herz für die Armen haben. Ich gebe ihm etwas, was er nicht verdient hat. Etwa Kleidung, Nahrung, ein Dach über dem Kopf. Ich beschenke jemanden. Das ist aktiv, das ist Barmherzigkeit. Gnade wiederum ist eher etwas Passives. Ich gebe jemandem etwas nicht. Ich unterlasse etwas. Etwa eine Strafe. Ich gebe jemandem etwas nicht. Und Gnade hängt so ganz eng mit Vergebung zusammen. Und genauso wie dieses Verhältnis auch zwischen Gnade und Barmherzigkeit passiv und aktiv ist, so ist es auch mit der sogenannten goldenen Regel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die betrachtet eigentlich eine ähnliche Wahrheit in der Bibel. Der Theologe Hans Küng hat mal das auch herausgearbeitet, dass es die eigentlich fast in jeder Kultur gibt, diese sogenannte goldene Regel. Und auch die kann es aktiv oder passiv geben. Und die kennen wir meistens passiv. Ihr kennt es sicher: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Genau, das ist eigentlich passiv. Also mach's nicht. Das, was du nicht willst, was über dir ergeht, das machst dann lieber auch nicht. Das hältst du zurück. Das ist eher passiv. Das ist vielleicht eher Gnade. Jesus hat das ja an einer Stelle mal sehr aktiv formuliert und hat gesagt: Was du willst, dass dir die Leute tun sollen, das tu ihnen zuerst. Das ist das Gleiche, aber höchst aktiv. Und vielleicht ist es das, was man auch als Barmherzigkeit verstehen kann. Das tu ihnen zuerst. Gnade und Barmherzigkeit. Und an vielen Stellen der Bibel ist es tatsächlich so, wie es hier Wikipedia gesagt hat, dass das auch die herausragenden Eigenschaften Gottes sind. Gerade auch die Barmherzigkeit. Ich habe vor einiger Zeit mal im Bug ein Thema gemacht, die geben mir immer so steile Themen. Da ging es darum, der zornige Gott im Alten Testament versus der liebende Gott im Neuen Testament. Kann man das so sagen? dass Gott im Alten Testament eher der Zornige ist und im Neuen Testament eher der Liebende. Und wir haben uns ein paar Bibelstellen da angesehen und haben eigentlich auch festgestellt, auch und gerade im Alten Testament ist Gott auch und gerade der Barmherzige. Es gibt zwei Psalmen, die das ganz deutlich sagen und daher kennen wir das auch. Im Psalm 103 und Psalm 145 heißt es ganz deutlich, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Altes Testament, barmherzig und gnädig ist er, geduldig und von großer Güte. Und da gibt es noch unzählige Bibelstellen. Ich füge euch nochmal zwei an, die ich auch im Buch vorgestellt habe. Eine meiner Lieblingsbibelstellen ist die, wo Gott nach dem Sündenfall, also nachdem der Mensch sich von Gott abgewandt hat, seinen Menschen nachgeht und ihnen dann Kleider macht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle kennt. Also ich bin da irgendwann mal drüber gestolpert und fand das eigentlich wirklich eine Tat der Barmherzigkeit. Da heißt es, und Gott der Herr machte Adam und seinem Weib Röcke aus Fellen und kleidete sie. Das ist eine Tat der Barmherzigkeit. Die Menschen, die haben es nicht verdient. Und trotzdem ist Gott so. Er wendet sich ihnen dennoch zu. So ist unser Gott. Und im 5. Buch Mose heißt es, der Herr, euer Gott, ist barmherzig, er gibt euch nicht auf und lässt euch niemals untergehen. Und das gilt nicht nur dem Volk Israel, ich glaube, diese Verse sind allgemeingültig, gelten auch uns. Und da gibt es jetzt unzählige Bibelstellen, schon im Alten Testament, wo Gott gnädig und barmherzig ist. Wir sehen das ja immer wieder, wie er auch sich wieder seinen Menschen zuwendet. Und nun gibt es eine Logik, die nicht nur die Bibel beschreibt, sondern von dem her, wenn Gott so barmherzig ist, dann gibt es eine Logik. Und die Logik ist eigentlich ganz einfach, die sich daraus ableitet. Und die Logik heißt, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Also wenn ich Barmherzigkeit erfahren habe, dann steht es mir nicht gut, wenn ich zu anderen unbarmherzig bin. Wenn ich selbst Vergebung erfahren habe, dann steht es mir nicht gut, anderen nicht vergeben zu können. Und auch da gibt es viele Beispiele in der Bibel und das ist mein zweiter Gedanke und der schließt sich da natürlich an. Weil Gott barmherzig ist, können wir barmherzig mit anderen sein. Ja, wie Gott mir, so ich dir. Also das wäre im Grunde die logische Konsequenz. Die logische Antwort auf Gottes Barmherzigkeit. Wenn ich Barmherzigkeit empfangen habe, dann sollte ich doch auch barmherzig mit anderen sein. Wenn ich Vergebung und Gnade empfangen habe, dann sollte ich doch auch gnädig und vergebend mit anderen umgehen. Allerdings scheint es an dieser Stelle manchmal zu haken, sonst wäre die Bibel auch nicht voll von solchen Ratschlägen und sonst hätte Jesus auch viele seiner Gleichnisse nicht erzählen müssen. Denn viele seiner Gleichnisse handeln genau von diesem Thema, dass es anscheinend nicht selbstverständlich so funktioniert. Und die Bibel, insbesondere das Neue Testament, ist wie gesagt voll von Beispielen, wo es eben nicht so ist, wo es nicht weitergegeben wird. Beides, die Barmherzigkeit nicht, also das, was wir von Gott bekommen haben, unverdienterweise, und auch die Gnade nicht, das, was uns vergeben wurde. Dass wir das nicht weitergeben. Und da gibt es viele Beispiele. Jesus nennt zum Beispiel den Schalksknecht, den sogenannten. Ist vielleicht vielen von euch bekannt. Einer, dem wurde eine Millionensumme erlassen und er hat nun einen kleinen Angestellten, der schuldet ihm 10 Euro. Und den lässt er quälen und wirft ihn ins Gefängnis. Der Schalksknecht. Und da sagt Jesus ganz deutlich, mit dem geht's nicht gut aus. Der kommt sogar an einen Ort, wo Heulen und Zähneklappern ist. Oder er wird seinen Peinigern überantwortet. Da gibt es so Worte, die Gericht für solche Menschen, die das nicht weitergeben, ausdrücken. Oder es gibt andere Gleichnisse, wo drei Leute etwas bekommen von Gott, ganz viel, was ihnen anvertraut ist. Zwei wirtschaften damit, geben es weiter, setzen es ein. Einer behält es für sich, vergräbt es. Und auch da sagt Jesus, mit dem wird es auch nicht gut ausgehen. Und das ist übrigens ganz interessant. Ein ähnliches Thema hatte mir der Buch auch mal gegeben, nämlich wie ist das mit der Hölle? Und ich habe auch noch mal geschaut, Jesus hat nie alten, kranken, suchenden oder zweifelnden Menschen irgendwann mit der Hölle gedroht. Auch keinem Sünder, der zu ihm gekommen ist. sondern diese Worte, die wir gerade betrachtet haben, da hat Jesus sehr deutlich gesprochen. Also dem, dem viel vergeben ist und der das nicht weitergibt, ja, da gibt es ein Problem. Dem, dem viel anvertraut ist, dem, dem viel gegeben ist und der damit nichts macht, der das nur für sich behält, auch mit dem wird es nicht gut ausgehen. Vielleicht könnt ihr selber mal nachschauen, ob das stimmt, wie das mit diesen Bibelstellen ist. Wie Gott mir, so ich dir. Das ist eigentlich die richtige Logik. Weil Gott barmherzig ist, kann ich auch mit anderen barmherzig sein. Jesus sagt ja auch einmal über eine Sünderin, die ganz teures Salböl über seine Füße kippt und die Jünger sich beschweren, ja, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Weil Gott barmherzig ist, können wir barmherzig sein mit anderen, aber auch mit uns selbst. Und das ist für mich nochmal ein letzter Gedanke heute am Altjahrsabend. Weil Gott barmherzig ist, können wir auch barmherzig mit uns selbst sein. Das muss man sich vielleicht auch manchmal sagen. Vielleicht ist es manchmal einfacher, mit anderen barmherzig zu sein. Anderen vielleicht ihre Fehler zu verzeihen. Manchmal kann man anderen relativ schnell mal Fehler zu verzeihen, aber vielleicht sich selbst nicht. Ich weiß nicht, wie ihr da so gestrickt seid. Ich kenne das zumindest auch von mir. Da stecken manchmal so Dinge drin. Es ist interessant, in diesem Wort hier, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, das steht ja nicht, wem gegenüber ich barmherzig sein soll, sondern das ist eine allgemeine Haltung. Und für mich ist das so ein bisschen so wie bei dem höchsten Gebot, als Jesus mal gefragt worden ist, was das höchste Gebot ist. Und da heißt es ja auch, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Und manche sagen, das ist das Doppelgebot der Liebe, also Gott und seinen Nächsten lieben. Aber manche sagen auch, das ist eigentlich das Dreifachgebot, denn da steckt auch drin, sich selbst zu lieben. Nicht im Egoismus oder Narzissmus, sondern Gott lieben, seinen Nächsten lieben und auch sich selbst. Auch barmherzig mit sich selbst zu sein. Vielleicht auch, wenn wir das vergangene Jahr mal so ansehen. Ich weiß nicht, was euch alles gelungen ist und was euch vielleicht misslungen ist im vergangenen Jahr. Vielleicht könnt ihr auch mal auf die Fehler schauen, die ihr vielleicht gemacht habt, wo eben was nicht gelungen ist, wo ihr was falsch gemacht habt, wo ihr vielleicht etwas hättet nicht sagen sollen. Man kann es sich anschauen, damit es in Zukunft etwas besser wird, wenn wir in der Gegenwart anders handeln. Natürlich nicht unter der Voraussetzung, dass wir die Vergangenheit noch verändern können, aber wir können etwas für die Gegenwart daraus lernen, etwas anders machen, damit es in Zukunft etwas besser wird. Manchmal gehen wir mit uns recht unbarmherzig um. Da sind vielleicht so Stimmen in uns, vielleicht kennt ihr die auch, die sagen, du musst unbedingt alles richtig machen. Oder du darfst keine Fehler machen. Oder du musst bei allen Menschen beliebt sein. Ich weiß nicht, ob euch das gelingt. Oder du darfst nicht an dich denken. Es gibt manchmal unbarmherzige Stimmen in uns. Und ich denke, auch da dürfen wir schauen, wie Gott ist. Wie Gott mir, so ich mir, können wir vielleicht auch mal sagen. In der heutigen moderneren Psychologie, man nennt das so die positive Psychologie, da gibt es so die Redewendung, wir müssen auch lernen, uns selbst ein guter Freund zu sein. Also barmherzig mit sich selbst sein, das steckt natürlich hier schon in der Bibel drin. Und selbst ein guter Freund sein. Wie ist das, wenn ein guter Freund, eine gute Freundin von euch mal so richtig Mist gebaut hat? Oder einen Fehler begangen hat? Oder wenn da etwas in die Brüche gegangen ist? Ihr würdet doch hingehen und versuchen, ihn oder sie wieder aufzubauen. Vielleicht tröstende Worte sagen. Wenn bei jemandem Bekannten eine Ehe am Zerbrechen ist, ich würde doch versuchen, die Menschen zu trösten, aufzubauen. Und vielleicht müssen wir das manchmal auch lernen, auch zu uns wieder so ähnlich zu sein. Ein guter Freund sein, zu sich selbst barmherzig sein, auch wo was nicht so gelungen ist. Sich selbst auch vergeben können, eben weil Gott so ist, weil Gott barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ihr Lieben, es ist doch auch so, dass Fehler im Grunde sympathisch machen, oder? Ich denke manchmal, bei so einer Predigt muss ja jedes Wort sitzen. Und ich hatte mal einen Gottesdienst, das sage ich euch mal, manche wissen das, da habe ich total den Faden verloren, mein Blutdruck ist gestiegen und ich konnte tatsächlich nicht mehr weitermachen. Ich musste mal einen Gottesdienst tatsächlich abbrechen, weil mir total schwindelig geworden ist. Und da war wirklich der Blutdruck viel zu hoch. Ich war tatsächlich da beim Notarzt und ich habe dann im Nachhinein gedacht, du liebe Güte, wenn du nächsten Sonntag hier wieder stehst, dann denken die alle, das ist doch der, der den Gottesdienst abgebrochen hat. So gehen wir manchmal mit uns um. Und ich hatte manchmal wirklich Angst davor, wieder vorne zu stehen, weil ich denke, das könnte ja jederzeit wieder passieren. Und ich brauchte erstmal so ein paar Wochen und auch ein paar Gespräche, die mir auch nochmal deutlich gemacht haben, nein, Fehler sind sympathisch. Ich kann ja auch mal sagen, jetzt habe ich aber total den Faden verloren. Ich glaube, das kann jedem passieren. Aber so einen Anspruch hat man manchmal, barmherzig mit sich selbst zu sein, weil Gott barmherzig ist. Weil Gott barmherzig ist, können wir mit anderen und auch mit uns barmherzig sein. Barmherzig auf das alte Jahr blicken, vielleicht auch auf das, was nicht so gelungen ist. Und wir können auch mit dieser Barmherzigkeit ins neue Jahr gehen. Denn dieses Bibelwort gilt immer noch. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen.